You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider.
Und ich bin Alexander Klar.
Und einer von uns beiden ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Das hast du schon mal gesagt.
So viel kann ich verraten, ich bin es nicht. Was ich bedauere, wie man so sagt.
Nicht? Ich bedauere nicht, der Chefredakteur zu sein. Wollen wir mal tauschen?
Ja, das, aber man darf. Aber sag mal, ist das? Ich stelle mir das irgendwie, Direktor der Hamburger Kunsthalle, ich stelle mir das so, weil du ja vor allem künstlerisch verantwortlicher bist. Obwohl, das bin ich ja auch. Ich bin ja vor allem inhaltlich verantwortlich.
Das heißt, du darfst keine Geschäfte führen.
Nein, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Achtung,
aber es ist
ein sensibles Thema.
Nein, das ist ja immer tatsächlich. Aber es ist ja immer die Frage sozusagen. Also es wird ja heute erwartet von jedem, der eigentlich künstlerisch inhaltlich verantwortlich ist, dass er auch wirtschaftlich denkt, was ich auch vernünftig finde.
Das fände ich schön, wenn die Hamburger Behörde für Kulturmedien so denken würde.
Ist das nicht so?
Nee, die glauben immer noch, es gibt einen Menschen, der fürs Geschäft zuständig ist und einen, der künstlerischen Anführungszeichen.
Okay.
Und ich versuche, seit ich hier bin, denen beizubringen, dass es keine künstlerischen Anführungszeichen Entscheidung gibt, die nicht eine wirtschaftliche wäre. Und ich habe 10 Jahre lang ein Museum wirtschaftlich geführt und künstlerisch.
Du sagst, ich mache nur Ausstellungen, von denen ich glaube, dass die wirtschaftlich erfolgreich sein können?
Nein, ich mache Ausstellungen und weiß, welche in welchem Maße wirtschaftlich erfolgreich ist, damit ich muss ja eine schwarze Null herstellen, ja, in einem sehr widrigen Umfeld, denn die Hamburger Kunsthalle ist bekanntermaßen ja von Steuergeldern nicht überschüttet. Und das heißt, ich muss einschätzen können, welche Ausstellung bringt was. Das kann ich einschätzen, das kann kein Geschäftsführer der Welt einschätzen. Ich kann das ziemlich gut einschätzen und bis jetzt relativ treffsicher getan. Plus, ich kann relativ gut einschätzen, wie viele Bilder es braucht, damit eine Ausstellung wirklich funktioniert. Damit kann ich auch eigentlich jedem Kurator auf den Kopf zusagen, das sind zu viele Bilder. Ich gebe zu, in der Vergangenheit habe ich das zu selten gesagt, weil ich mir gedacht habe, komm.
Ah, das ist interessant. Es gibt sozusagen ein Minimum und ein Maximum?
Eine Ausstellung, die 350 Werke hat, ist nicht automatisch eine bessere Ausstellung als eine, die 18 Werke hat. Es gibt aber Grund anzunehmen, dass der Mensch ab 180 Werke so ein bisschen durch ist.
Okay.
Das heißt, ich ermuntere meine Kolleginnen und Kollegen, Ausstellungen zu machen, die 150 Objektschwelle nicht überschreitet. Mhm. Es gibt aber natürlich Gründe, warum man vielleicht mal irgendwie massenhaft eine Ausstellung über Serien wird logischerweise mehr Bilder bringen als eine Ausstellung über große Einzelleinwände. Und an mir ist es eben zu ahnen, was ist das Ergebnis, die Ergebnisratio, eine Ausstellung mit einem unbekannten amerikanischen Künstler, der riesige Leinwände macht, die immens viel kosten, um sie mit Atlantik zu schippern und die auch noch nichts bringen, die muss ja in meinem Jahresetat in irgendeiner Form ausbalanciert werden von einer Ausstellung, die Salvador Dali gemacht hat und für die ich einen Preis X eingesetzt habe und dafür eine Summe Y herausbekomme. Und die Summe Y musste so groß sein, dass sie den unbekannten amerikanischen Maler mitdeckt. Und das sind so Sachen, die kann ich sehr gut einschätzen. Ich kenne keinen Geschäftsführer, der das kann.
Aber das ist übrigens interessant auch. Ich neige immer zu den Analogien im Bücherbereich. Da sagt man ja auch, bei Büchern gibt es so eine Zahl von Seiten, wo du sagst, boah. Also es gibt auch Bücher so wie das Buch Altern von Elke Heidenreich, irgendwie mit 85 Seiten oder 84, runde Zahl. Das ist auch erfolgreich, aber man sagt irgendwie eher so zwischen 200 und 300. Darunter wird es schwierig, darüber könnte es auch schwierig werden. Aber jetzt kommt's. Ich kenne keinen Verleger, der 100% sagen kann, dieses Buch wird ein Erfolg, dieses Buch wird kein Erfolg. Sonst gäbe es ja solche Geschichten nicht wie Sebastian Fitzek, der 14 Mal abgelehnt oder 15 Mal abgelehnt wurde. Du kannst es wirklich, du hast noch nie das gehabt, dass du sagst, okay, ich dachte, das wird ein richtig guter Erfolg und es wurde, oder nee, andersrum, du kannst immer ungefähr sagen, was für eine Art Erfolg das wird.
Mhm.
Krass.
Naja, ich konnte bei Caspar David Friedrich sagen, es wird ein Erfolg werden. Und dann war die Frage, wie viel setzen wir ein? Also ein Beispiel, im Januar war unsere erste Produktion katalogischen ausverkauft. Die haben aber 50 Euro gekostet. Das heißt, wir hatten gedacht, okay, mit 1000 Exemplaren sind wir eigentlich gut ausgestattet. Ja. Pustekuchen, die sind schon nach weniger als einem Monat war klar, die sind aus. So, und dann saß ich da und musste überlegen, aber wie viel bestellst du denn jetzt,
und?
Damit das nicht... Ich habe dann nochmal, ich muss kurz rechnen, wir hatten eine erste Tranche von 2000 und es war klar, Ende Januar ist die vorbei. So. Mhm. Das heißt, ich musste mich aber irgendwie Anfang Januar schon entscheiden. Ich habe dann mir gedacht, okay, jetzt das läuft gut und vor allem es wird dauerhaft gut laufen, es laufen noch weitere Ausstellungen. Wir machen mal 8000. Mehrere Kollegen gesagt,
wow,
das ist jetzt das ist ein bisschen viel. Dann haben wir das intern diskutiert und ich war auch nicht der Einzige. Es gab auch die Chefin unseres Shops, die ist eine tolle, wie soll man sagen, tolle Prophetin. Die hat gemeint, ja, das könnte schon sein. Und wir haben am Ende dann 8000 verkauft. Das heißt, wir haben dann sozusagen noch 2000 über und selbst die laufen noch immer ziemlich gut. Und das, obwohl der Preis wirklich exorbitant war. Das heißt, wir haben einen stinkend teuren Bestseller verlegt.
Wow, fast 10.000 verkauft. Ja,
genau.
Noch nicht ganz, okay.
Und das, nee, noch nicht ganz. Ein paar liegen, und die sind ganz schön groß und ganz schön schwer. Also das Lager ist immer noch mit ordentlich gefüllt. Aber es verkauft sich immer noch stückweise und stückweise gut, denn das Jubiläumsjahr dauert noch an und Weihnachten ist nochmal vor uns.
Genau.
Will heißen, das war offensichtlich keine falsche Entscheidung. Das war natürlich, ich kann dir das auch nicht sagen, warum ich, das war aus dem Bauch, auch in der Euphorie nach, wow, wir haben jetzt innerhalb von einem Monat, man kann natürlich hochrechnen, dann muss man noch hochrechnen, wie viele Leute kommen am Ende noch, und konnten im Januar noch nicht erahnen, dass es dann wirklich derartig viele Besucher, wir mussten ja dann, 2 Wochen später mussten wir dann quasi einen Einlass begrenzen, weil es einfach zu viel war. Also all die Sachen kannst du nicht wissen, aber du hast natürlich dann nach einem Monat ungefähr Indikatoren. Und ich weiß natürlich nie, ob eine Ausstellung ein Riesenrenner, ein Renner oder ein Nichtrenner wird. Wenn ich genügend, also es müsste halt die Summe meiner richtigen Entscheidung, muss die Summe meiner falschen Entscheidung überwiegen.
Sehr gut. Und die richtige, viele fragen sich jetzt, wurden früher in diesem Podcast nicht Bilder besprochen? Ja.
Richtig.
Und heute ist es auch so. Und es ist ein Bild, was ich jetzt schon, wo ich sagen könnte, das beeindruckt mich deshalb schon, weil es zeigt, dass eine einfache Geste, was das alles auslöst und was das Gehirn mit Gesten macht. Also, was sehen wir vor einem braunen Hintergrund, so brauner Hintergrund? Wir sehen einen jungen Mann, der ein braunes Sakko, eine braune Jacke anhat, darunter ein weißes T-Shirt, hat eine Kette um, der sieht nur so aus. Und dieser Mann guckt uns nicht direkt an, sondern er guckt so ein bisschen schräg an uns vorbei, ist so leicht im Halbprofil aufgenommen, sodass man das linke Ohr sieht, das rechte Ohr nicht, hat so ein bisschen schütteres Haar, hohe Stirn, würde man sagen, guckt ernst, lange Nase, relativ dünner Mensch, guckt ernst an uns vorbei, so als hätte jemand gesagt, guck mal an mir vorbei. Ne? So wie das immer, wenn man mal Fernsehinterviews gibt, dann sagen die Kameraleute, gucken Sie nicht in die Kamera, sondern gucken Sie links oder rechts an der Kamera vorbei meine Kollegin an. Und das ist aber alles nicht entscheidend. Entscheidend finde ich die Geste. Und die Geste ist eine Armgeste, sagt man das so? Mhm. Dieser Mann, der, ich würde sagen, er sitzt, er müsste sitzen und er hat den rechten Arm, hält mit dem rechten Arm den linken Oberarm fest. Und der linke Unterarm liegt dann auf seinem Knie, auf seinem Oberschenkel. Und das ist ja diese Szene, die für mich die Szene für verletzlich ist. Also verletzlich im Sinne von auch, oh, ich halte mir das mal da fest, da ist irgendwas passiert, da habe ich gerade, das letzte Mal, dass ich das so halten musste, war bei der Grippeschutzimpfung, wo die Ärztin sagte, halten Sie mal kurz das Wattebäuschen fest und so. Aber hast du diese Geste nicht, wirkt dieser Mensch vielleicht ernst, aber nicht verletzlich. Er wirkt verletzlich, er wirkt Adoleszenz. Es könnte auch, also es ist jetzt, ich habe das Alter, will ich mich nicht festlegen, aber er hat wenig Haare, also ist kein ganz junger Mensch mehr, es ist aber auch kein alter Mensch. Es ist irgendwie so ein verunsicherter Mensch, ein jemand, der noch nicht weiß, was aus ihm wird und der sich so ein bisschen deshalb selber festhält oder umarmt. Dazu kommt, dass die linke Hand so zu so einer Faust geballt ist und dann auf seinem Oberschenkel liegt. Ja, soweit erstmal. Also ist es ein Selbstbildnis? Nee, wahrscheinlich ist es kein Selbstbildnis. Sonst würde er nicht so an einem vorbeikommen. Es ist auf jeden Fall ein ernster Mann.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Würde er lachen und würde die Hände mit so einer dynamischen Sache haben, wäre was ganz anderes. Aber ich finde, das Entscheidende ist diese Geste dieses Arms, der den anderen Arm festhält, der ihn umarmt sozusagen.
Oder so ein bisschen an sich drückt.
An sich drückt.
Als ob er frieren würde.
Ja.
Ein bisschen. Findest du das Bild irgendwie, würdest du es zeitlich irgendwo hin einordnen wollen? Findest du es zeitgemäß? Passt es in unsere Zeit?
Ich würde jetzt aber sagen, es ist jetzt nicht irgendwie aus dem 18., 17., 16. Jahrhundert, sondern eher so 20. Jahrhundert.
Aber näher an uns, weiter.
Also,
was ist die Zeit, die du damit verbinden würdest, wenn du sagst, es generalisierend, das ist ein Bild, was seine Zeit gut widerspiegelt? Das behaupte ich schon mal.
Na, das ist eine Zeit, also insofern würde es, jetzt weißt du, worauf du hinaus. Es würde schon zu unserer Zeit passen, weil es eine Zeit ist, wo Menschen offensichtlich irgendwie verunsichert sind, wo sie Halt brauchen, wo sie Sicherheit suchen. Und das ist ja jetzt, was man erlebt, wie heißt diese neue Generation, die Generation der ab 2011 geborenen Alpha? Mhm. Ist es Alpha?
Alpha? Ist es Alpha?
Ich glaube ja, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass es nicht falsch ist. Aber auf jeden Fall diese Generation, also der ab 2011 geborenen, da sagen jetzt die Experten voraus, das ist die Generation, von denen sehr, sehr viele Beamte werden.
Weil sie Sicherheit suchen.
Die suchen Sicherheit, weil sie in einem Zeitalter der Unsicherheit aufgewachsen sind. Und das stimmt ja auch. Also die erste Wahrnehmung, die so haben, die bewusste von vielen, ist die Corona-Pandemie. Und das gleich über 3 Jahre. Und kaum war die Corona-Pandemie zu Ende, kam der Krieg in der Ukraine. Und all diese Verwerfungen, die damit zusammenhängen, also die haben ja viel Unsicherheit erlebt und suchen dann diese Sicherheit, also werden dann so mehr so sicherheitsdenkende Menschen. Und das ist so ein junger Mann, ja, ein junger Mann, vielleicht, ja, bald schätze ich den, mit Anfang, Mitte 20 vielleicht, der sucht, oh Gott, halt mich fest, was mache ich, du, was passiert mit mir? Vielleicht so. Also passt schon, würde tatsächlich in diese Zeit passen.
Interessanterweise ist es tatsächlich ein Gemälde aus einer Zeit, mit der wir tatsächlich, glaube ich, viel Parallelitäten suchen und finden. Nämlich das Bild ist aus dem Jahr 1923.
Also 100 Jahre, 101 Jahre.
Genau. Von Karl Kluth, einem nach Hamburg gezogenen, in Hamburg tätigen und sehr, sehr eminenten Hamburger Maler. Also Maler, der dann Hamburger Maler wurde. Das Bild heißt Bildnis eines Jungen. Junge liegt dann nahe, dass er wirklich in seinen 20ern ist, trotz seiner Geheimratsecken. Also der hat der Haaransatz ja schon sehr, also der wird...
Also ein Junge finde ich so ein bisschen, also oder meint er Bildnis eines jungen Mannes, ne? Also eines Jungen im Sinne von nicht alt, weil ich glaube, ein Junge, also Junge ist ja für mich so 14 bis 16, das ist er nicht.
Ich glaube, das ist ein gegebener Titel, der ist okay. Wirklich vielleicht, den müssen wir mal in der Bildakte gucken. Ja, 1923, also nehmen wir mal an, der ist so Mitte 20, das übrigens, der Karl Kluth war selber jung zu dem Zeitpunkt, der ist 26 Jahre alt, als er das malt. Könnte ein Selbstporträt sein, ich weiß es nicht, das würde aber wahrscheinlich in meiner Bildbeschreibung dabei stehen. Ich habe kein Bild von Karl Kluth gesehen, von ihm selber. Und es ist schon interessant, das ist der Beginn der neuen Sachlichkeit in ganz Deutschland. Es ist ja auch, das haben wir ja weitlich im Jahr 2023 besprochen, es ist das Jahr der großen Depression in Deutschland, Hyperinflation, Ruhekampf, all diese Dinge. Es heißt, kein Grund... besonders fröhlich zu sein. Auf der anderen Seite, es wird auch im Jahr 1923 fröhliche Momente gegeben haben, aber der wollte natürlich, der Karl Kluth wollte etwas malen, was über den Moment hinausgeht. Und es ist ihm sehr gut gelungen. Das hat auch der Gustav Pauli, der damalige Kunsthallendirektor, gemerkt, hat dieses Bild sofort angekauft oder ein Kurator zu Zeiten Gustav Paulis. Und das Bild ist eine Ikone in der Kunsthalle. Es hängt eigentlich immer in der Sammlung, jetzt auch gerade. Und dieser traurig oder nachdenklich. Traurig ist er gar nicht. Der nachdenklich lebende junge Mann, das ist tatsächlich so ein bisschen, also ich glaube, wir können uns damit identifizieren, weil wir selber gerade in der Phase, ich wollte es lange nicht glauben, als die Zeitungen anfingen, vor 10 Jahren irgendwie darüber zu schreiben, dass wir irgendwie in einer Phase der Unsicherheit leben. Vor 10 Jahren war ich noch nicht unsicher, habe mir gedacht, was erzählen Sie mir eigentlich? Langsam lässt sich's nicht mehr leugnen, dass irgendwie die Welt sich gerade neu sortiert. Das ist ja schon irre, wenn man so alt wird, wie wir dann sind, und man guckt man über, dann stellt man fest, die 90er waren, Jahre waren eine richtig schwerelose Zeit. Bis 2001 war die Welt irgendwie in einer fröhlichen Frühlingsstimmung. Kommunismus war zusammengebrochen, die Welt vereinte sich, die Blöcke gab es nicht mehr und irgendwie war alles gut. Mhm. Und eigentlich jetzt seit 20 Jahren hat man das Gefühl, die Welt sortiert sich neu und wir leben in einer Verwerfungszeit. Und fragt sich, wann kommen die Schockwellen zu uns? Noch haben sie uns ja irgendwie nicht erreicht, aber sie brannten schon in die Tür. Übrigens, meine Kinder, die Generation Alpha sein müssten, Corona fanden die jetzt, glaube ich, das war für die vollkommen selbstverständlich. Also Kinder, ich glaube nicht, dass die Beamte werden wollen.
Ist natürlich die Frage auch, in welchem Umfeld solche Kinder aufwachsen. Ne? Wahrscheinlich hatten die auch einen kleinen Garten, wo sie, das weiß ich nicht. Aber so grundsätzlich ist es die Generation davor, das ist ja so die Generation, diese Work-Life-Balance-Generation, so ein bisschen, ne? Wo man sagt, okay, die ja offensichtlich davon geprägt sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie eben dieses uns geht es besser als unseren Eltern versprechen, dass das bei ihnen nicht mehr eingelöst wird. Und die mir dann erzählen, das finde ich interessant in Gesprächen, die dann sagen, weil wir wissen, dass es uns gar nicht besser gehen wird als unseren Eltern, weil wir wissen, dass wir uns zum Beispiel in einer Stadt wie Hamburg wahrscheinlich nie ein Haus oder eine Wohnung werden kaufen können, versuchen wir es gar nicht erst.
Aber das trifft doch schon auf meine Generation zu. Also ich habe mal nachrecherchiert, welche Generation ich zugerechnet werde, die heißt X.
Bin ich auch X, ne? Wir sind beide X.
Wahrscheinlich. Und deren Merkmal ist genau das, dass wir das Ende dieser Kette sind. Also dass mein Vater mir hätte sagen sollen, dir soll es mal besser gehen als mir, wäre Unsinn gewesen, weil mein Vater hat ziemlich viel erreicht und dem geht's ziemlich gut. Und ich bin groß gewachsen in einem sehr freundlich bürgerlichen Haushalt mit all dem Selbstbewusstsein, was man dann so eingepflanzt bekommt. Bei mir war es dann eher so, dass als ich dann langsam flügge wurde, wurde klar, oh Gott, um das zu erreichen, muss ich mich ja tierisch anstrengen und wie kriege ich das eigentlich hin? Und dann war ich auch noch, als ich ins Arbeitsleben ging, war Arbeitslosigkeit und zwar monströse. Das heißt, Stimmt. Ich kenne viele Arbeitsämter von innen und
tatsächlich was? Ja, okay.
Ja, ich habe also direkt nach dem, schon während, ich habe mich nach dem Zivildienst arbeitslos gemeldet, ich habe mich nach dem Studium arbeitslos gemeldet. Da bekam man nichts, ich hatte ja nichts eingezahlt, man bekam seine Bewerbungsfahrten bezahlt und man bekam kostenlose Tipps und mir wurde, Kunsthistorikern wird immer geraten, werden sie Grafikdesigner. Und ich saß dann immer, rollte mit den Augen und aber ging dann brav hin, weil nur wenn ich mich meldete, bekam ich meine Bewerbungsdings da bezahlt. Und das war schon, aber es war auch nicht schrecklich, für meine Eltern war es schrecklich. Meine Eltern kannten keine Arbeitslosigkeit und ihr Sohn war arbeitslos. Das war irgendwie absurd. Und dann musste ich irgendwie zu Hause faken, dass das alles vollkommen okay ist. Und ich glaube, das wiederum versuche ich jetzt meinen Kindern klarzumachen, dass es gibt kein Scheitern innerhalb von Generationen. Man muss halt in seiner Generation was bewältigen. Jetzt ist für meine Kinder noch zu früh, dass ich ihnen das so wirklich erzähle, aber ich gebe es ihnen schon mal zu Gefühl, es gibt keine Messlatte für Generationen. Und ich glaube, das ist, hat meine Eltern vergessen, mir zu sagen.
Na, aber das war, bei mir war das anders, weil das wirklich so, also ich hatte auch eine gute, behütete Kindheit, aber tatsächlich würde ich sagen, jetzt rein, das ist ja auch mal die Frage, man bewertet das ja nur rein materiell. Also ich bin aufgewachsen in so einer 70 Quadratmeter Wohnung, 80 Quadratmeter Wohnung, früher sozialer Wohnungsbau, in so einem Klinkerhaus, 6 Parteien und so. Und natürlich, ich wohne heute besser und ich größer und mache schönere Urlaube und so. Also rein materiell geht es mir besser. Ob es dann einem immer besser geht und vor allem kann man das nicht vergleichen, weil hätte man ernsthaft mit, also meinen Eltern tauschen wollen, die 1938, 1940 zur Welt gekommen sind, also mitten im Krieg? Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, um mal zu dem Jungen hier zurückzukommen, was 1923 ein Problem war, dass es gab keine Aussicht, es gab kein Narrativ, es gab ja einen verlorenen Weltkrieg oder es war ein Weltkrieg, egal ob verloren oder gewonnen. Für die Franzosen war es genauso schrecklich wie für uns. Jeder kannte Familien mit toten Soldaten und eine Krise, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in England vielleicht weniger. Das heißt, also es gab keine Aussichten. Das ist ja auch etwas, wo man sich fragt, was ist denn eigentlich, also ich finde, die materielle Bedürftigkeit ist nicht so schlimm, wenn es ein Narrativ gibt eines Aufstiegs. Und das ist das, was in Deutschland, glaube ich, gerade jetzt fehlt. Es gibt keine Erzählung, wie man aufsteigen kann, weil es gibt erstens so eine Art Klassenfestlegung, die ziemlich brutal ist, wenn du aus einer bestimmten Gegend kommst und wenn du einen bestimmten Hintergrund hast und dein Nachname ist nicht erzdeutsch, dann ist es für dich verdammt viel schwieriger, Rechtsanwalt zu werden oder Kunsthistoriker, als und diese Undurchlässigkeit. Meiner Mutter wurde noch von ihren Eltern gesagt, wenn du anständig lernst, wenn du zur Schule kommst und wenn du dein Abi machst.
Aber das ist doch heute auch noch so. Oder ist es nicht gerade so?
Vorbei,
oder? Aber ist es nicht, also ich weiß nicht, ist es nicht so, dass, also ich kenne jetzt auch viele, die gerade gucken und sagen, wir möchten jetzt nicht irgendwie Hubert Müller hier haben, sondern wir möchten schon jemand haben, der auch die, wir haben es im Journalismus, der die Gesellschaft widerspiegelt. Oder wäre schön, jemand mit Migrationshintergrund zu haben und klein und groß und Mann und Frau und alt und jung, also das ganze Programm.
Ja, aber wenn du jetzt aus Harburg kommst und ein junger Mann bist und einen syrischen Namen hast, weiß ich nicht so genau, wie viele Chancen du bei der
Das kann
Harburg
sein, Abend ja genau, bekommst. Okay, das kann sein.
Und das sind alles Stereotypen, aber also was ich meine, ist halt einfach, es gibt nicht mehr so viel Aufsteig-Narrative. Es ist ziemlich gefestigt.
Übrigens,
also,
vom Hamburger Abendblatt hätte der Junge aus Harburg mit arabischem Hintergrund sofort, echt? Würde ich sofort einstellen.
Weil wir brauchen jemanden, der glaubwürdig aus der...
Nein, natürlich, klar, du hast ja gewisse, gerade, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber gerade im Journalismus hast du halt bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht abgedeckt und das ist wieder total wichtig, die... Wie kommen wir jetzt?
Von dem traurig blickenden Jungen auf Harburg.
Aber ist es nicht auch damals noch sozusagen, dass sozusagen die Nähe des Ersten Weltkrieges und also einerseits die Nähe und andererseits diese unbestimmte Gespür, wie geht's eigentlich weiter?
Naja, also das ist ein Bild in Hamburg gemalt, vielleicht auch für eine Hamburger Ausstellung gemalt und vielleicht ist auch der Kontext dann dieser. Auch in Hamburg gab es ja der Boom dieser Kaiserzeit war definitiv vorbei. Die erste Werftenkrise war kräftig, weil die Deutschen durften keine Schiffe mehr bauen. Also einer der Hauptarbeitsmärkte war nicht da. Das ist vielleicht, ich würde sofort Arbeitslosigkeit assoziieren. Ein junger Mann, der so eine Hans-Fallada-Geschichte irgendwie, das hier geht nicht viel weiter. Der denkt über seine Zukunft nach und da ist jetzt nicht viel nachzudenken. Er ist auch nicht besonders prunkvoll angezogen. Das ist so ein Braun assoziiert ja auch so ein bisschen so Wollkleidung. Also da ist nicht viel Aufbruchsstimmung in dem Bild. Deswegen kam ich jetzt auf den großen Schwung mit dem Aufstiegsnarrativ. 1923 war an Aufstieg nicht zu denken, da war an Überleben zu denken. Und dieses Bild trägt das in sich.
Warum malt man das denn, um das Gefühl der Menschen in der Zeit wieder zu spiegeln?
Ich glaube, ein gutes Gemälde kann beides. Das eine ist, es kann einen Moment einer Zeit einfangen, der allgemeingültig ist, den wir heute eben, wo wir sagen, das ist die Zeit. Übrigens, das Interessante ist ja, zu seiner Zeit kann das ja anders gelesen worden sein, wobei man hat immer einen traurigen jungen Mann vor sich gesehen. Das ist auch ganz interessant, wenn ich heute Gegenwartskunst jemanden beschreibe und sage, übrigens, besser du assoziierst dich damit, denn du wirst in 20 Jahren damit assoziiert werden. In 20 Jahren werden die Leute erzählen, das ist die Kunst von 2024 und die Leute haben das und das gesehen. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die davor stehen und sagen, ich sehe da gar nichts. Und dann wird uns später mal erzählt werden, die Leute haben das damals gesehen. Wir wissen ja nicht, was die Menschen 1923 in dem Bild gesehen haben. Ich glaube aber schon, dass sie da was wiedererkannt haben, weil das war die gesellschaftliche Realität auf der Straße und in, keine Ahnung, in öffentlichen Gegenden, im Café, traf man auf solche Leute. Die warteten darauf, dass irgendwie sich was ergibt.
Meinst du, dass man heute auch auf solche Leute treffen würde? Die so ein bisschen natürlich, die aus anderen Gründen desillusioniert sind, weil sie halt wissen, boah,
ich glaube,
was liegt vor uns, allein schon in Sachen Klimakrise etc.
Ich glaube, das Lebensgefühl heute ist nicht so eine Trauer, sondern Wut. Also wir haben ja die Wutbürger und wir haben die AfD-Wähler und es ist ja so eine verärgerte Grundstimmung. Und es gibt natürlich ganz viele Menschen, die nicht verärgert sind, aber die in den Medien, in den Zeitungen transportierte oder die schlagzeilenkräftige Grundstimmung ist die der Wut, des Verärgerns, des Rebellierens gegen etwas in untunlicher Weise.
Ja, auch das enttäuscht und frustriert sein. Ja, ne?
Also heute würdest du einen frustrierten Menschen malen sollen.
Und was hätte der denn für eine, weil diese Haltung ist ja schon etwas, worauf der Künstler dann achten muss. Weil er sagt, diese Haltung drückt ja viel aus. Was würde er machen mit den Armen, wenn er frustriert wäre? Die Hände so ins Gesicht stützen oder was wäre das?
Naja, guck dir mal, als wie soll man sagen, Zeitungsmacher, weißt du ja, welche Bilder du aussuchst? Was sind das für Menschen, die du da, ich habe so Pegida...
Also immer dieses Schreiende und die Fäuste ballend, aber Fäuste, ja genau.
Die verschränkte Armhaltung mit dem nach oben gezogenen Oberarm und diesem sich verschließen und dann aggressiv ins Bild gucken, ist wahrscheinlich das heutige Äquivalent.
Da wird ja immer übrigens von abgeraten, wenn man fotografiert wird, bitte verschränkt die Arme nicht. So, trotzdem heißt es ja auch, das ist auch wichtig, bei Fotos, was du nie machen darfst, wenn du fotografiert wirst, was ist das? einfach die Arme so hängen lassen.
Weil die
du musst, nein, du musst irgendwas mit den Händen machen. Das ist total. Also deshalb hat doch immer Angela Merkel doch damals diese Raute erfunden.
Damit ihre Hände nicht
schlaff und Olaf Scholz hat ja dieses erfunden, wo er dann in das Jackett reingreift oder so.
Echt, das ist
ja keine, das ist natürlich, damit das ist
eine Pose.
Das ist eine Pose, damit das eben nicht so schlaffi muffi aussieht. Und du kannst es selber sehen. Ich kann nur jedem raten, der fotografiert wird, mach irgendwas mit den Händen vor dem Oberkörper. Weil wenn du die Hände so, also außer dass die Schulter so hängen, du musst irgendwas machen. Du kannst auch das machen, was er macht so. Also das mit dem rechten Arm, mit der rechten Hand den linken Oberarm festhalten. Aber das wirkt dann halt, wie gesagt, verletzlich und irgendwie auch, es wirkt ja auch unsicher.
Ne? Ja, das soll es ja in dem
das Fall auch. Ja, genau.
Du willst ja, wenn du jetzt die heutige Zeit wieder gibst, wäre es eben tatsächlich der verschränkte Oberarm der und ein grollender Blick heraus oder ein misstrauischer Blick. Vielleicht auch Misstrauen, ich weiß es gar nicht. Also das ist ja eine Generalisierung. Du wirst auch heute lauter lustige, fröhliche Menschen finden, aber wenn du versuchst, das Bild der Zeit zu symbolisieren in einem Menschen, wäre es möglicherweise ein angepisster Trump-Anhänger. Das ist ja auch etwas.
Wobei die ja nicht mehr angepisst sind. Die haben ja jetzt gewonnen, die Trump-Anhänger.
Ja, aber deren Lebensgefühl ist angepisstheit. Die haben ja, Trump wurde ja gewählt, weil alle gegen was sind. Der ist ja nicht für besonders viel. Der ist ja gegen ganz viel. Und selbst.
Na gut, die sind gegen das Establishment, so, ne? Also, genau. Das ist so.
Ja. Und das Schlimme ist, dann merke ich plötzlich.
Gegen das vermeintliche Establishment. Entschuldigung.
Das ist das, was mich am meisten fasziniert. Jetzt bin ich Establishment. Also ich, wenn ich als Teenager hätte mich natürlich nicht als Establishment aufgefasst. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen herablassen sage, das sind das angepisste Typen, dann ist es ja schon,
ja.
Das ist eine Herablassung, wo ich denke, ich könnte mehr Empathie zeigen. Ich bringe sie einfach nicht auf, weil ich mir denke, wie kann man als Lebensgefühl Verärgerung haben? Ich befürchte aber, die würden mir sehr genau beweisen können, warum sie verärgert sind. Und wahrscheinlich muss man es annehmen, weil, ernst nehmen, weil das in, wenn es in dieser Masse geäußert wird. Ich meine, ich sitze dann da und denke mir, naja, jetzt habt ihr halt eure Ostparlamente gewählt, jetzt müsst ihr das irgendwie machen. Das ist die Arroganz des Menschen, der in Hamburg davon nicht berührt wird. Und wer weiß, wenn ich jetzt grinse, wie ich in 5 Jahren grinse, wenn in Hamburg die AfD auch noch mich quält. Also das ist alles, dann würde ich fast schon wieder diese Unsicherheit von dem Knaben nehmen und sagen, der in dieser Pose ist schon 10 Jahre später die Machtergreifung der Nazis drin.
Aber ich bin ja, und das Irre ist sozusagen, dass man immer auf das Bild guckt und dann sagst du 1923 und denkt, und Geschichte wiederholt sich doch auf einem anderen Niveau, aber es gibt gewisse Abläufe, die offensichtlich dann doch, also gewisse Gefühle, die offensichtlich immer wieder auftauchen.
Das ist die Schwierigkeit übrigens, die ich habe, wenn ich jetzt meinem 12-jährigen Sohn versuche, irgendwie zu helfen, zu bewältigen, was da ist und mir vorzustellen, wie kann ich den munitionieren für etwas, was da kommt, von dem ich ja nicht weiß, was genau. Es ist. Wie kann ich dem was mitgeben, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Sie wiederholt sich ja nie 1:1. Wobei man denken könnte, jetzt mit unserer Manie, dass wir verzweifelt zurückgucken, das ist ja wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, vielleicht ist dann eine self-fulfilling prophecy und wir reden es uns herbei, dann hätten wir jetzt noch 10 Jahre bis zur Machtergreifung.
Hoffen wir das mal nicht, und wenn ich mir eins wünschen darf, vielleicht nächste Woche bringst du auch was mit. Wieder so ein Bild, was aber irgendwie ein bisschen positive Botschaften. Wir gucken.
Bis dahin. Arbeite daran.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Movement has the biggest deals of the holiday season and the sleekest watches around. Whether you're gifting for family, friends, or yourself, shop 30 to 60% off Movement's variety of designs, colorways, and functionalities. From the thinnest automatic dress watch under $500 to waterproof guarantee adventure-ready sport watches to rare ceramics. Be the good gifter this year. Shop 30 to 60% off now at movement.com and enjoy fast and free shipping. That's MVMT.com.